Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass ich eure Erwartungen in einem Skier nicht enttäusche. Vorbemerkung, der Skier basiert unter anderem auf einem Skier von Rabbi Akiva Tatz. Ich werde nicht bei jedem Detail erwähnen, was von wem ist, denn ich möchte nicht zur allgemeinen Verwirrung sorgen. Das Thema des heutigen Schiurs, wie könnte es anders sein, ist Purim und wie sich Kreise schließen. Ein Kreis, wir haben Purim verschiedene Kreise, die sich schließen. Wir haben bei uns generell immer Kreise, die sich schließen. Bei Purim von mir aus Amalek über Scholl bis Purim, Haman Ha'agagi, Homan Ha'agogi war ein Amaleki und da wurde irgendetwas aufgerollt, was, oder zugerollt, was früher schon aufgerollt wurde. Von mir aus innerhalb von der Megille, ich weiß nicht, wie weit die Geschichte als solche bekannt ist, vielleicht gebe ich nachher nochmal das Inhaltsverzeichnis durch, innerhalb von der Megille, die sich ja über eine längere Zeitperiode erstreckte. Auch dort bei uns kommt das so kompakt, man meint es innerhalb von einer Dreiviertelstunde, aber im Grunde genommen hat es sich gezogen über 4 Jahre, 12 Jahre, je nachdem, wo man beginnt zu zählen, also über eine längere Zeit. Wir haben beispielsweise einen weiteren Kreis, über den man sprechen könnte. Ich Yehudi, Hoyo Beshushan Habiro, Ushmoi Mordechai, Ben Jojo, Ben Shimi, Ben Kish, Ich Yemini. Es war dort ein Mann von Yehudo im Shushan Habiro und er war ein Abkömmling von Binyamin. Warum wird er genannt Yehudo? Da schließt sich auch ein langer Kreis zurück auf David HaMelech und noch viel weiter zurück. Yehuda hatte auch irgendwann mal was zu tun mit Binyamin. Er hat sich für ihn praktisch eingesetzt. Kreise, die sich schließen. Kimu ve Kiblu HaYehudim. Wir haben am Purim eine Kabbalas HaTorah, wie am Sinai, sogar in gewisser Hinsicht noch stärker. Sinai war gewissermaßen unter Druck. Und Purim war nicht unter Druck. 1000 Jahre später, irgendetwas war da am Har Sinai noch nicht beendet und das wartete auf eine Beendung am Purim. Das sind alles Kreise, die sich schließen. Und im Grunde genommen auf unserer Ebene einzelne Shiurim, die Sie in Zukunft, wenn es Ihnen gefällt, noch abrufen können. Heute möchte ich auf den ersten, zuerst erwähnten Kreis eingehen. Amalek. Amalek und Haman. Amalek, Aufstieg und Teil, leider nur Teil, Fall in Purim und hoffentlich bald der ganze Fall im Yad Vashem, wenn Mashiach kommt. Die Struktur dieses Schios ist wie folgt. Ich möchte zuerst ein paar Geschichten erwähnen, darunter natürlich die Geschichte von Purim selbst, dann ein paar Personen und Begriffe, als drittes eine Art Axiomatik, wie man mit Begriffen im Umfeld von Torah umgehen kann, wie man etwas ableiten kann, und dann kommt eine Konklusion. Das ist die Struktur des Shiurs. Die Geschichte von Purim ist allen bekannt. Headlines, Achashverosh organisiert eine Riesenparty, eine, wie es noch nie da gewesen war und wahrscheinlich auch nie mehr nachher stattgefunden hatte, und die Juden nahmen teil an dieser Party. Es war die Jubiläumswahl von Achashverosh, auch das ein anderer Schier. Was ist dort wirklich vorgegangen? Warum hatte er den Grund, eine solche Party zu feiern? Was war Achashverosh für ein König? Woher kam er? Was war seine Tradition? Was war sein Problem mit Vashti? Ein extra Schio verweist auf den Malbim, nicht Thema des heutigen Schios. Die Juden nahmen teil an dieser Seuda, trotz Verwarnung, dass es äußerst gefährlich ist und eigentlich nicht getan werden sollte. Nun, es kommt zu einer neuen Königinnenwahl. Achasverus lässt seine Frau umbringen, in Klammern gegen seinen Willen. Und die neue Königin ist Esther. Esther schweigt, sagt nicht, woher sie kommt und bringt Mordechai als Berater ins Königshaus. Mordechai hat plötzlich auch eine Position, Beschar HaMelech. Durch, was man sagen würde, einen Zufall, es ist natürlich eben kein Zufall, durch einen Zufall hört er mit, dass ein Komplott geplant ist. Auch das wiederum Inhalt von einem ganzen Schiur oder von einem Teilschiur. Was ist dort am Tor des Königs passiert? In a nutshell, Bigthan und Boseres, diese zwei Wachen, die hatten vorher ein ruhiges Leben. Bis Mordechai mit seiner Yeshiva dorthin kam. Man muss sich vorstellen, jeden Morgen kommen alle jüdischen Balabostes mit ihren Previas, laden Kinder ein, laden die Kinder aus. Für einen Security Guard ist das ein Nightmare. Das ist ein Albtraum. Und plötzlich ist ihr Leben nicht mehr so wie früher. Und sie sagen, jetzt hat alles geändert. Was muss passieren? Der Mordechai muss weg. Wie geht der Mordechai weg? Ein Komplott gegen den König. Und dann wird man sagen, du siehst, solange kein Mordechai und Schar HaMelech war dort beim Tor des Königshofes, solange hat die Security funktioniert. Jetzt sitzt dort der Jude mit seiner Yeshive, jetzt funktioniert es nicht mehr, deshalb gibt es ein Komplott gegen den König. Mordechai hat das spitz gekriegt und hat dagegen angekämpft, und zwar nicht, indem er diese Leute einfach verpfiffen hat, sondern indem er, gemäß Malbim zumindest, beim König die Message fallen ließ, man soll doch mal schauen gehen, wo die Wachen sind. Und jeder, der irgendwie mal einen Militärdienst absolviert hat oder etwas Ähnliches, weiß, dass es eine Todsünde ist, nicht zu wachen dort, wo man wachen sollte. Und das war das Ende von Bigthan und Boseres. Es gehen 4 Jahre durch und der Homon wird zur Macht erhoben. Wir kommen nachher darauf, wer dieser Homon war. Und er hat einen Plan, ein Ziel, einen Gedanken, die Vernichtung der Juden. Wenn man jetzt meinen sollte, dass diese Vernichtung im Grunde genommen sein Plan ausschließlich war, dann ist das ein großer Irrtum. Er war der Ausführende von einem göttlichen Plan. Dort war es klar besiegelt, dass die Juden vernichtet werden sollten, Rachmon und Islam, weil sie verschiedene Averes begangen hatten. Er war der Ausführende. Die Juden taten Tshuva, längere Geschichte, und HaKadosh Baruch hat eine Yeshua geschickt, und nicht nur eine Yeshua geschickt, er hat uns nicht nur erlöst von dieser Zorre, sondern dafür gesorgt, dass wir auch noch eine Erhebung, eine Elevation hatten und teure neu annehmen konnten, stärker annehmen konnten, wie es am Sinai der Fall war. Das ist in a nutshell die erste Story. Wir kommen nachher darauf. Die zweite Story, die Geschichte von Shaul HaMelech. Shaul war der erste König, Bechir Hashem, ein ganz außergewöhnlicher König, und er hatte den Auftrag, Amalek zu vernichten. Vernichten heißt vernichten, so wie es ihm aufgetragen wurde von Shmuel HaNovi, mit allem. Frauen, Kinder, Tiere, alles. Und Shmuel HaNovi sieht, er hat den Befehl nicht ausgeführt, und der Agog Melech HaMolek, der eigentlich, das war ein Kampf, das war ein Krieg, in diesem Krieg, die ihn angegriffen hatte, hat überlebt. Shaul HaMelech hatte Mitleid mit ihm. Das ist die Haftorah vom letzten Schabbes. Und Shmuel HaNovi fragt ihn, was ist das, was höre ich da? Und er sagt ihm, Mayachmoy, das Volk hatte Mitleid mit diesem Agog und mit, vor allem mit den Frauen und Kindern und den Schafen, den Rindern, was immer da noch übrig blieb. Und Shmuel HaNovi teilt ihm mit, hör zu, du hast den Befehl nicht erfüllt. You failed. Dein Malchus ist weg, dein Königreich ist weg, dein Königtum ist weg, du bist abgesetzt. Ende der Durchsage. Und Shaul bittet ihn um Rachmones und sagt, Chotossi, ich habe gesündigt, aber mit gewissen Einschränkungen, und Shmuel HaNovi sagt, es ist einfach erledigt. Shaul ist weg. Und Shmuel HaNovi geht und tötet den Agag, der war aber in der Nacht vorher zusammen mit einer Frau, und Er überlebt nicht, aber seine Samen überlebten und sein Nachkomme, sein direkter Nachkomme war der Haman. Weitere Story. Erster Überfall. Die Juden gehen, verlassen Mizraim unter ganz, ganz eindrücklichen Umständen. Esser Makris, Sie kennen die Plagen, die in Mizraim stattfanden. Kriyas Yamsuf, die Spaltung des Meeres. Die ganze damalige Welt wusste. So steht in Chazal. Die ganze Welt wusste. Denn nicht nur das Wasser dort hat sich gespalten, sondern alles Wasser hat sich gespalten. Wahrscheinlich war das eine Seite im Internet, was jetzt neu in Mizraim wieder passierte. Man schickte SMS. Also man wusste auf der ganzen Welt, was dort vorging. Und die Welt hat Angst. Die Welt hat Angst. Und es gibt genau ein Volk, eine Nation, die sagt, kein Problem, wir kämpfen gegen die Juden. Ich komme nachher auf diese Geschichte in mehr Details. Wer war diese Nation? Amalek. Amalek. Und sie kämpfen gegen die Juden und es kommt ganz anders aus. Sie haben zwar den Kampf verloren, auch darauf komme ich nachher noch zu sprechen. Erster direkter Encounter, erste direkte Berührung mit Amalek. Und gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Wir sprechen ja von Kreisen, beziehungsweise von einem Großkreis. Das früheste Ereignis mit einem Zusammenhang zu Haman und Amalek war die Sünde von Odom Rishon. Odom Rishon aß von der Frucht, von der er nicht hätte essen sollen. Und HaKadosh Baruch Hu sagt ihm, Ayeko, wo bist du? Hamin ho'eitz, asher tzivisichol, vilti achol bimenu, ocholto. Hast du denn von dem Baum gegessen, von dem du nicht hättest essen sollen? Und Chazal kommt nachher im Detail unterstreichen, Homon min ha'teuro minayin. Wo kommt der Homon in der Teure vor? Was hat Homon für einen Bezug zu Teure? Hamin Hoetz. Die Buchstaben Hamin sind Hei Mem Nun. Und das ist der Haman. Was hat der Haman mit dem Odom Rishon zu tun? Mit dem Baum des Wissens von Gutem und Schlechten? Was hat Haman dort verloren? Wie fällt er dort rein in Bereshit? Und was müssen wir daraus lernen? Das sind die Geschichten, mit denen wir uns zu beschäftigen haben in etwa der nächsten Dreiviertelstunde. Personen. Ich möchte mit einer Begriffswelt in ein paar Minuten beginnen, die Begriffswelt rund um Amalek. Die Begriffswelt rund um Amalek wird mit einem Wort in der Teure charakterisiert. Asher Korcho Baderech. Korcho heißt, das hat uns Amalek gemacht. Was hat uns Amalek gemacht? Asher Korcho Baderech. Sagen uns Chazal, das Wort Korcho hat mindestens drei Bedeutungen. Von drei Bedeutungen sprechen Chazal. Erstens, Korcho, er hat nicht zufällig getroffen. Zweitens, Korcho von Loschen Keur, sie haben dich abgekühlt. Und drittens, Korcho von Loschen Keri, sie haben dich verunreinigt. Diese drei Ausdrücke. Auch da haben wir ein paar Fragen. Denn, also zufällig war dieser Angriff nicht. Der war, könnte gar nicht vorsätzlicher gewesen sein. Amalek hat sich kriegsmäßig hervorragend vorbereitet und hat die Juden überfallen. Von Zufall kann dort keine Rede sein. Warum sagt die Teure hier, es war zufällig? Es war doch nicht zufällig. Es war doch nicht zufällig. Jetzt, ich werde am Schluss auch wiederum ein paar Fragen Ihnen zur Diskussion überlassen. Die erste Frage ist sicher, aber auf die gehen wir teilweise mindestens ein. Warum muss Amalek ganz weg? Wir haben ja sonst nirgends diesen Anspruch, ich muss hier dazu sagen, dieses ganz weg, das ganz vernichten, liegt physisch nicht an uns. Wir haben keinen Auftrag, wir kennen den Begriff von einem Dschihad nicht, wir kennen das alles nicht. Das ist nicht unser Bier. HaKadosh Baruch Hu wird das machen. HaKadosh Baruch Hu hat einen Krieg mit Amalek. Wir wissen heute gar nicht, wer Amalek ist und wer nicht. Das ist nicht unser Auftrag. Aber den geistigen Amalek, das ist unser Auftrag. Dort sollten wir einen Krieg führen. Und zwar findet er bei uns, hier in Nau statt. Er findet nicht draußen auf der Straße statt. Der meint uns. Wir müssen das Amalekische bei uns, in uns vernichten. Irgendwie ausschalten. Aber was ist das? Das möchten wir eigentlich hier herauskriegen aus diesem Schirm. Und warum ist das so extrem? Wir haben sonst nirgends diese extreme Forderung, dass es mit, auch nur ein bisschen, überhaupt nicht geht. Das haben wir sonst nirgends. Wir sind sonst irgendwo haben wir meistens mit irgendwelchen Kompromissen zu tun. Außer bei Amalek. Kein Kompromiss. Geht nicht. Ja. Das war eine Frage, natürlich dann die Parallelen zur heutigen Zeit. Warum machen wir die Verkleidungen am Purim? Purim bedeutet ein Los, ein Pur. Was hat das mit Losen zu tun und warum, wo begreifen wir da etwas heute? Mibnei Bonov shel Homon, Lomdu Teuro Mibnei Brat, die Enkel von Homon waren Tanoim, Mishnah-Lehrer. Die lernten in Bnei Brak, Tzadikim, ganz, ganz, ganz gehobene Jiden. Wie kommt das zu Homon? Das sind Fragen. Beginnen wir mal schön am Anfang. Wer war Amalek? Amalek war der Enkelsohn von Esau, jetzt mal ganz physisch. Und zwar wurde er geboren aus einer Ehe oder Nicht-Ehe zwischen Eliphas ben Esau und einer Timna, einer gewissen Timna. Diese Timna war eine Tochter von Beis Melochim, sie war, stammte aus einem Königshaus und wollte unbedingt in das Haus von Avraham Avinu hinein heiraten. Und Chazal erzählen uns, Boyele Idjure, sie wollte eine Ijoret werden, und sie kam zu unseren Obers, und man hat sie nicht angenommen. Da war sie zur Nebenfrau von Eliphas ben Esav. Sie möchte lieber eine Nebenfrau, eine Magd sein bei diesem Volk und nicht bei einem Geviro, also die Frau, die Balboste, bei einem anderen Volk. Nofak mino Amalek. Was hat diese Ehe hervorgebracht? Den Amalek, der Zarin huli Israel, der keinen anderen Zweck, keine andere Existenz hat, als uns Zorros zu machen. Das ist seine Existenz, das ist sein Inhalt. Er möchte uns vernichten. Maitame, de loi iboele hule rachko. Wie Chazal aus deutschen Avraham Avinu hätte sie nicht in dieser Form, auf diese Art, Avraham Yitzchok, entfernen sollen oder dürfen. Jetzt stehen wir also hier, diese Timna, wie wir wissen von anderen Forschern, etwas späteren Forschern, sie war voll Hass. Und diesen Hass hat sie eingepflanzt in ihren Sohn, in den Amalek, der das gelebt hat. Der Amalek, das war kein harmloser Bursche. Der hat gemäß, ist da im Sefer Me'am Loyes, wenn ich mich nicht irre, bringt eine ganze Abhandlung, eine lange Abhandlung, was der alles angestellt hat, bis es zu Jezias Mitzrayim kam. Also, der hatte ein Kerbholz mit ziemlich vielen Kerben und Unruhe gestiftet zwischen Esau und Seir und dann mit Mitzrayim und Überfälle und so weiter und so weiter. Also, jetzt ist er bereits eine Armee und will die Juden angreifen. Schauen wir mal, was da passiert. Was war sein Angriff? Chazal sagen uns, dass zur Zeit von Mitzrayim gab es so etwas wie einen Völkerbund. Völkerbund, ein bekannter Ausdruck, UNO, heute noch bekannter. Man kam zusammen und berät, wie man umgeht mit Situationen in der Welt. Wer war dort der Rosh Hamadabrim? Wer war der Spitzenmann von diesem Völkerbund? Das war eine uns nicht unbekannte Gestalt namens Bilom. Bilam war ein Prophet und wie Chazal uns sagen, er war ein Prophet von sehr großem Kaliber, wie heute Israel für Moshe. Bei Israel gab es keinen Novi mehr wie Moshe Rabbeinu und Chazal sagen, bei Israel leukom, habe umes Heulung kommen. Bei uns hat es nicht gegeben, aber in den Völkern hat es gegeben und Maniu, Bilam. Und wer ist es? Das ist Bilam. Das Potenzial von Bilam, man muss sich das vorstellen, war neben Lahafdil, muss man sagen, Moshe Rabbeinu. Das war der Bilam. Und man fragt den Bilam, was man tun soll. Kshenotan hat gesprochen, teuro li Israel, hoyo koiloi hoylech mi soifo oilem ya soifo. Die ganze Welt wusste, dass Kabbalah Satoro stattfindet. Vachol malche oilem, ochozosan roador beheichelehen. Und alle Könige der Welt zitterten. Man hatte Angst, man wusste nicht, wie wird man fertig mit dieser Situation. Nichts gab zu Ezel Bilam. Und sie kommen zu Bilam und fragen ihn, was passiert? Ma koil ha hamoina selche shomanu. Was hören wir da in den Nachrichten? Was geht hier vor? Die Finanzkrise, man hat kein Geld mehr, die Juden sind ausgewandert, man versteht nicht mehr, was abgeht in der Welt. Und der Bilam sagt ihnen, und sie fragen, Shemo Medi Mabul Eulom, vielleicht bringt er eine neue Mabul. Hatten offensichtlich ein schlechtes Gewissen. Und der Bilam sagt, keine Angst, Mabul kommt nicht mehr. HaKadosh Baruch Hu hat geschworen, dass er keine Mabul mehr bringt. Dann sagt sie ihm weiter, ja nu, eine Mabul Shel Mayim nicht, aber vielleicht eine Mabul Shel Eish, kann man sich heute sehr gut vorstellen. Es gibt heute genug Feuermacht und Feuerwaffen, die ganze Welt in einen Feuerball verwandeln könnten. Hatte man damals auch Angst, vielleicht mit Feuer, und der Bilam winkt ab und sagt, nein, macht HaKadosh Baruch Hu nicht. Qua nicht HaKadosh Baruch Hu, Mabul Kolika. Er bringt überhaupt keine Mabul. Nicht mit Feuer, nicht mit Wasser, nicht mit irgendetwas anderem. Mabul, es gibt keine Mabul mehr in irgendeiner Form, ein Mega-Ereignis, welches alles vernichtet. Was ist dann aber der Grund für diesen Rasch, für diese erdbebenartigen Vorgänge, die da stattfinden, sagt der Bilam, Elochendo Teuvo Jeschleube Weisgenosov, HaKadosh Baruch Hu hat hier einen Schatz zu vergeben. Und dieser Schatz, Shegnuso Etzloi, der ist bei ihm seit so und so viel Teures. Wenn euch soll Amoi, und er gibt es seinem Volk. Shenema Hashem Ois Le Amoyite. HaKadosh Baruch Hu gibt Ois die Kraft seinem Volk, und was ist Ois? Ein Ois Eloteuro. Hat der Bilam also die korrekte Antwort gegeben, was hier vorgeht, ist, die Juden erhalten die Teure. Und die Völker waren beeindruckt, wenn das so ist, dann muss man hingehen, man muss schauen, was da vorgeht und wie in den Forschungen gebracht wird. Es war eine einmalige Chance, die Völker hätten dann volkweise Gering werden können. Sie wären so beeindruckt gewesen, dass sie vielleicht dabei geblieben wären. Die Chance war damals da. Und das wäre dann das Ende von Amalek gewesen. Denn das Schlechte hätte dann keinen Platz mehr gehabt in der Welt. Was das Schlechte war, werden wir bald sehen. Innerlich, Amalek wehrt sich. Wollen wir nicht. Und die ganze Welt ist beeindruckt. Chazal geben uns ein wunderschönes Moschel. Moschel Moad Obertöme. Was war das damals? Le Ambat Yorusachas. Die Welt glich einer ganz heißen Badewanne, also heißem Wasser in einer Badewanne, und jeder hat Angst hineinzuspringen. Es ist zu heiß, bis einer kommt, sagt, das macht mir nichts aus. Er springt rein. Von dem Moment an, so sagen Chazal, haben die anderen auch keine Angst mehr. Jetzt, was passiert hier? Warum gerade dieses Moschel? Frage. Dieserjenige, der hineinspringt in die Badewanne, verbrennt er sich oder nicht? Also war das eine Täuschung, dass es so heiß war und er hat einfach den Mut gehabt, hineinzuspringen? Oder war das keine Täuschung? Antwort, es war keine Täuschung. Es ist brennend heiß. Und der Erste, der verbrennt sich. Aber die Ehrfurcht vor der Badewanne ist weg. Was heißt das? Es war von Amalek eine Selbstmordattacke. Amalek wusste, dass sie, auf Schweizerdeutsch gesagt, auf den Deckel kriegen. Sie werden sehr stark eine Niederlage haben, wie man sie nur sich vorstellen kann. Aber sie gingen trotzdem voraus. Was wussten sie? Was wollten sie? Sie wollten Zweifel in die Welt bringen. Und damit haben wir das Stichwort gesagt. Natürlich, sie hatten eine Niederlage, aber ihr Gedankengut überlebte. Und alle Völker sagten nachher, nun ja, vielleicht ist es nicht ganz so göttlich, vielleicht ist es ein Zufall, vielleicht ist es irgendetwas, aber man ist nicht mehr ganz so beeindruckt. After all, sind die menschlich, man kann ja kämpfen gegen sie, okay, diesmal haben sie verloren, das nächste Mal gewinnen sie vielleicht, was immer, aber auf jeden Fall, der Schreck, diese Einmaligkeit, der Eindruck, das war weg. Diese Ambatya Vusafas, die muss nicht physisch kälter werden. Es geht nur darum, der Schreck von dieser Ambatya Vusafas, von dieser heißen Badewanne, der ist weg. Und das war eigentlich die Arbeit von Amolek, indem er die Ehrfurcht, die Freude auf dieses Ereignis, die hat er abgekühlt. Und damit hat er eine Tat begangen, Asher Korchobaderch. Er hat zuerst mal die, für diese Abkühlung, Abkühlung der Emotionen, und das war weg. Was hat es jetzt mit dem Zufall auf sich? Seine Attacke war ja vorbereitet, die war ja geplant, sonst hätte er sie nicht ausführen können. Und das ist, kommt auch in den Forschungen zum Ausdruck. Was heißt Zufall? Zufall hier, ich glaube, das darf man relativ breit ausführen. Was bei Amolek war, er hat die Frage nach dem Zufall, hat er legitimiert. Ja, okay, wenn man lange genug wartet, dann trifft man sich. Bei ihm war das zwar absolut geplant, aber die Frage war, nur, und wenn ich sie getroffen hätte, dann hätte ich auch. Nur, vielleicht sind sie gerade zufällig dorthin gekommen. Vielleicht, einfach schon das Wort vielleicht. Dieses Wort vielleicht, dieser Zweifel, alles in Zweifel ziehen, das ist Amolek. Interessanterweise ist die Gematria, der Zahlenwert des Wortes Amolek, ist 240, genau der gleiche Zahlenwert wie das Wort Safek, wie das Wort Zweifel, eben Unsicherheit. Das ist Amolek. Amolek ist Zweifel. Was heißt Tumme? Was heißt Verunreinigung? Das ist ein größeres Thema. Ich glaube, was hier, man kann hier noch ein bisschen tiefer gehen und ich möchte hier durchaus zu einem Rundschlag ausholen gegen heute geläufige Klischees. Kürzlich war da ein Jubiläum von Darwin mit seiner Evolutionstheorie. Ist wahrscheinlich allgemein bekannt. Das ist the survival of the fittest. Es ist der Zufall. Und die Grundidee ist, just wait long enough. Wenn du genug lange wartest, dann entwickelt sich dann schon etwas daraus. Ich darf als durchaus jemand, der mit der Wissenschaft zu tun hat, sagen, mir ist nirgends, in keiner Ecke der Universität, eine Theorie oder Praxis bekannt, die derart unwahrscheinlich, unbewiesen, unlogisch und überhaupt unfundiert ist und die so akzeptiert wird. Nimm einen Affen und setz ihn vor eine Schreibmaschine. Just wait long enough. Irgendwann wird er Shakespeare tippen. Ihr lacht. Irgendwann wird er Shakespeare tippen. Nimm einen Fisch und warte lange genug. Irgendwann sind die Flossen Flügel. Und wenn man das genau auseinander nimmt, ich komme nachher, das ist ein extra Schier, das kann man, ich ziehe es jetzt bewusst ein bisschen ins Lächerliche, aber man kann da sehr fundiert dahinter gehen, wenn man mit ganz normalen, sage ich mal jetzt bewusst, wissenschaftlichen Anforderungen hingeht, dann bleibt nicht viel übrig. Idee, okay, ein Fisch entwickelt langsam seine Flossen zu Flügeln. Jetzt Moment, irgendwo hat es einen Moment, wo er weder schwimmen kann, noch fliegen kann. Ist das the survival of the fittest? Ist das das Überleben des Stärksten, was ja Grundlage von dieser Theorie ist? Nein. Wenn es irgendwo eine lahme Ente gibt, im physischen, wörtlichen Sinn, dann ist das eine lahme Ente. Es kann weder fliegen noch schwimmen. Es kann es nicht mehr. Also wie geht die Entwicklung vor? Und wenn man jetzt die Worte der Evolution nimmt, dann gibt es so etwas wie einen Parallelismus, den Sie nicht erklären können. Denn wenn die Blume nicht gleichzeitig dort ist, wo die Biene ist, die sie bestäuben muss, und das sind zwei total andere Linien, dann gibt es weder die Blume noch die Biene. Denn die Biene braucht die Blume zum Überleben und die Blume braucht die Biene zum Überleben. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass die gleichzeitig einfach da sind. Denn damit es überhaupt eine Biene geben kann, braucht es Blumen. Und damit es überhaupt Blumen geben kann, damit sie sich weiterentwickeln, braucht es Bienen. Es funktioniert nicht. Und zwar hinten und vorne. Ich kann Sie nur auffordern dazu, nehmen Sie sich mal die Zeit, schauen Sie die Icker, die Hauptideen dieser Theorie durch, mit einem nüchternen Blick und Sie werden sehen, was ist es? Es ist Amolek, es ist Zufall. Alles ist abgestellt darauf, zufällig passiert dann das. Niemand auf dieser Welt hat je einen Artensprung beobachten können. Niemand. Niemand hat gesehen, wie aus einem Fisch plötzlich ein Vogel wird. So wusste der Emmes. Der Emmes ist, dass wir jeden fundamental diese Theorie selbstverständlich ablehnen, weil die Theorie aus einem ganz einfachen Grund, die Theorie geht davon aus, dass das Höhere vom Niederen abstammt. Wir haben in der Tora eine Theorie der Rekursion. HaKodesh Baruch Hu hat immer die Welt so vorbereitet, in den Sheishes Yimei Bereishis, dass sie bereit ist für den nächst Höheren mit dem, was derjenige braucht. Und David HaMelech drückt das sehr schön aus, Rav Moshe hat einmal lange gesprochen wegen dem Horim Hagvoyim Laye'elim Sloim Machsela Shvanim. Übersetzung, die hohen Berge sind für die Steinböcke, also was immer ein Joel ist, also für die Tiere, die dort herumspringen. Sloim Machsela Shvanim und die Felsen sind als Hideout, als Versteck für die Hasen oder Kaninchen. Was heißt das? Das tönt so lapidar. Nicht der Steinbock hat sich an den Berg angepasst, sondern HaKadosh Baruch Hu hat Berge erschaffen, weil er vorhatte, den Steinbock zu machen und der Steinbock nur überleben kann, wenn es eben Berge hat. Das ist unser Forward-Thinking gegenüber der Evolution, die eben ein Backward-Thinking hat. Und bei uns gibt es keinen Zufall. Der Zufall, das ist eigentlich der Killer von überhaupt der jüdischen Existenz. Wir kennen den Zufall nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. In der Tora, darüber habe ich übrigens von Erev Rosh Hashanah gesprochen, wenn sich der eine oder andere noch daran erinnert. Was ist Tora? Kurz zusammengefasst, Torah ist nicht etwa eine Beschreibung der Welt. Das stimmt nicht. Torah ist das Programm, nach welchem die Welt abläuft. Oder noch viel stärker gesagt, dürfen uns die Welt vorstellen wie eine Projizierung auf eine Wand. Der Film, der abläuft, das ist Torah. Und wo liegt die große Gefahr? Wenn ich an die Wand schaue, weiß ich nicht, was ist Projektion vom Film und was ist unter Umständen an die Wand gemalt. It's fake, das ist gar nicht echt. Das ist nicht der Film, das ist an die Wand gemalt und sieht jetzt aus wie der Film, weil der Film zufällig dieselbe Seite beleuchtet. Das gilt es herauszufinden. Wie kann man es herausfinden? Wenn ein Begriff in der Tora vorkommt, hat er eine Existenz. Wenn nicht, dann nicht. Dazu muss man relativ viel wissen, weil man sehr tief graben muss, um alles auszugraben. Aber ich kann zwei Hinweise geben. Davar in Loshna Kodesh ist gleichzeitig das Wort wie auch das Objekt. was in der Tora erwähnt wird, existiert als Objekt und als Beschreibung. Wir können davon ausgehen, wenn etwas nicht in der Tora erwähnt ist, dann hat es keine echte Existenz. Das heißt, dass man nicht davon sprechen darf. Überhaupt nicht. Aber eine Existenz hat es nicht. Und ein solches Beispiel ist das Wort Safek. Das Wort Safek und das Wort Wadai kommt in der Tora nicht vor. Ist rabbinischen Ursprungs. Wir brauchen es selbstverständlich. Wir können kein Gemara lernen, ohne dass wir vom Safek, von einem Zweifel sprechen, von einem Wadai sprechen, von einem Bori, von einem Schemo, von einem Sicher, von einem Unsicher. Klar, sprechen wir davon. In der Tora gibt es kein Safek. Was HaKadosh Baruch Hu erschaffen hat, ist. Und was er nicht erschaffen hat, ist nicht. Und etwas dazwischen gibt es nicht. Es gibt nichts Zweifelhaftes. Alles, was Zweifel ist, bringt uns weg von der eigentlichen Erkenntnis von Torah. Jetzt komme ich eigentlich auf das, was unsere Arbeit hier ist. Der Zweifel ist das Hauptwerkzeug von unserem Yetzer Hara, den wir alle kennen. Von der Art und Weise, wie man bei uns alles kaputt macht. Schon bei Maase Bereshit, als Adam HaRishon die Avere tat, diese Sünde mit Chavo, da kam die Schlange nicht und sagte, du musst davon essen. Sie sagte nur, ihr werdet nicht sterben. Was heißt das? Chavo hatte doch direkt gehört von HaKadosh Baruch Hu, beziehungsweise Adam hatte direkt gehört von HaKadosh Baruch Hu, dass er stirbt, Kibioi Macholcho und so weiter, Mois Tomus. Und die Schlange macht einen Zweifel. Nur einen Zweifel, Efsche nicht. Efsche Tomo bin verkehrt. Vielleicht nicht. Wenn der Yetzer Hara zu uns kommt, und das schreibt der Teufel Halvoris mit allem Nachdruck, in seinem Sefer, in seiner Beschreibung der Arbeit des Yetzer Hara, und das ist dasselbe, Amolek, Yetzer Hara, der Sotan, das ist alles eine Gruppe, das ist eine Clique, die gehören zusammen. Der Yetzer Hara kommt nicht zu mir und sagt mir, ich chase. Keine Chance, kommt er nicht. Aber er kommt vielleicht und sagt, nun, ist das gar nicht so treffe, vielleicht ist es koscher. Mit der Zeit wird es dann dazu, Chassid Scholem, dass man etwas tut, das wirklich verboten ist. Aber der Beginn ist immer, einen Zweifel hineinzubringen in etwas, was mir an sich klar ist, was mir an sich klar sein könnte. Und das Schlimmste ist, ich werde nachher konfus, ich werde durcheinander, ich sehe nicht mehr, wo es lang geht. Und in dem Moment, wenn ich Zweifel habe, dann bin ich ein gutes Opfer. Dann kommen die Fehler. Dann macht man Fehler. Jetzt, was ist unsere Aufgabe in der Toolbox, in den Werkzeugen, die wir haben? Grundsätzlich sollten wir immer, wenn es irgendwie geht, auf den Mekor zurückgreifen, auf die Wurzel, auf die Quelle. Warum ist das so wahnsinnig wichtig? Wir sehen das beispielsweise, dass Zibut Afroen, wir haben es vor ein paar Wochen gelernt, ist eines der 10 Gebote und gehört zu den ersten 5 Geboten, nach unserer Auffassung. Die ersten 5 Gebote sind aber vom Thema her Ben Adam Lamakom, zwischen den Menschen und HaKadosh Baruch Hu. Die zweiten 5 sind zwischen den Menschen und den Mitmenschen. Die ersten 5 sind zwischen HaKadosh Baruch Hu und uns. Warum ist Kibbut Av Va'em als göttliches Gebot, göttliche Relevanz? Ganz einfach. Wir haben den Auftrag, zurückzuschauen, woher kommen wir. Und wenn wir richtig hinschauen, werden wir entdecken, unsere Eltern tun dasselbe. Die schauen auch zurück zu ihren Eltern. Und wir fragen uns, ja, wo ist denn der Anfang? Der Anfang ist im Root, im Wurzelsegment. Und das Wurzelsegment, das ist letztlich HaKadosh Baruch Hu selbst. Wenn wir objektiv hingehen, dann führen alle diese Wege, führen zur Wurzel. Und bei der Wurzel, das ist HaKadosh Baruch Hu. Wir trainieren uns also mit dieser Mitzvah von Kibbut Av Va'em, trainieren wir uns, zur Wurzel vorzugehen. tief, tief zu graben. Und dort finden wir Makudu Sporchu. Ich gehe weiter. Ein ganz wichtiger Yesod, eine ganz wichtige Grundlage von Torah ist Dankbarkeit. Beginnt schon bei Odom Rishon, das ist ein anderer Schier, sein Schier für sich selbst. Dankbarkeit. Dank in Deutsch ist das Wort Dank. Was sagt Dank? Dank sagt Dank, fertig. Was ist es in Loschna Koidisch? In Loschna Koidisch, modern Ilefanecha. An die Modellecha, ich danke. So übersetzt man. Was heißt aber Mode? Mode heißt Eingeständnis. Vidui ist dasselbe Wort, oder zumindest nahe verwandt. Vidui, Eingeständnis. Jeder Dank ist ein Eingeständnis. Hey, du hast mir ja etwas gemacht. Du hast mir etwas gegeben. Das ist das Eingeständnis der Existenz von jemand anderem, dem ich eben danken muss. Wenn ich auch wiederum hier ganz, ganz in die Tiefe gehe und schaue, ja, woher kommt, wer hat denn dieses Domino in Bewegung gesetzt? Wo beginnt dieser Dank? Dann enden wir sehr rasch bei Moidanil von Erko Melechai Bekayam. Dass wir eine Pflicht haben, nach dem Sporchu zu danken, der diesen ganzen Komplex betreibt. Er macht es. Er sorgt dafür, dass es stattfindet. Wir müssen ihm danken. Wir trainieren uns, zur Wurzel zu gehen. Im Verständnis von einem Wort ist es genau dasselbe. Wenn wir wissen wollen, wo etwas beginnt, wohin gehört etwas, dann ist immer die erste Aufgabe, schau mal nach, woher es kommt. Und da haben wir eine Grundlage, wenn wir zuerst mal schauen und etwas im Navi vorkommt, dann ist das schon eine relativ starke Grundlage. Wenn wir das erste Vorkommen in der Tora finden, dann ist die Grundlage noch stärker. Wenn wir das erste Vorkommen in den Sheshet Yemei HaMa'ase finden, dann haben wir die Genetik davon. Dann wissen wir, was die Sache wirklich ist. Ein Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Chazal sagen uns, wenn jemand träumt und in diesem Traum den Buchstaben Tet, ein Tess, sieht, dann ist das für ihn ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen. Simen Jofeloi. Fragt die Gemara, warum denn? Willst du etwas sagen, weil es steht, Ki Teuf, bei Maase Bereshis, also das Wort Teuf, vorkommt, bringt die Gemara eine ganze Reihe von Wörtern, die nicht so gut sind und auch mit einem Tet beginnen. Und die Gemara bleibt, Elohoi u posach boya kosuv le toivo chilo, weil das erste Vorkommen von einem Tet überhaupt in der Torah ist mit dem Wort Tov, deshalb ist der Mekor, die Genetik von diesen Buchstaben, die ist verbunden mit dem Guten. Also Aufwiederung, wir gehen ganz weit zurück, soweit es irgendwie geht. Wenn man dort etwas findet, die Tora ist die Genetik der Welt. Und wie man heute in der Medizin weiß, in unserem Körper passiert nichts, ohne dass es nicht irgendwie einen Niederschlag hat oder sogar eine Voraussetzung hat. In unseren Genen, in der Welt passiert nichts, ohne dass die Genetik von Tora damit eigentlich den Ursprung dazu bildet. Diese Genetik, die können wir untersuchen, wir haben das Original. Und diese Genetik hat die Kraft, uns zu sagen, wo ein Begriff hingehört. Nun ist es nicht weiter verwunderlich, dass Chazal kommen und fragen, Homon mina teuro minayim, woher weiß ich den Homon? Wo hat er seine Wurzeln? Wo ist er entstanden? Wie kommt er zu Torah? Ähnlich fragen uns Chazal auch, Esther Minatoiro Minayin. Was ist die Genetik von Esther? Esther Amalko. Und dort ist es einfacher zu verstehen. Chazal sagen, Lohneuchi Haster Astir bei Oymahu. Ich werde mich verstecken an dem Tag. Und wir wissen, Kokwudo Basmelech Penimo, dass die Gebote von Znius, von der Bescheidenheit, von der Zurückhaltung einer jüdischen Frau, genau das hat uns ja gerettet dort am Purim. Weil die Esther nicht hinausgegangen ist, weil sie eben nicht gesprochen hat, weil sie stillgehalten hat, das war die Rettung, denn hätte sie vorher gesprochen, wäre die ganze Geschichte nicht mehr da. Und ein zweiter Punkt, Honoche Haster Astir, die Megillas Esther ist Haster Astir. Der Name von Akkadosh Baruch Hu kommt nicht sichtbar vor, nur in Abkürzungen. Er kommt vor, wie Chazal uns sagen, als der Ausdruck Hamelech, überall wo steht der König, ohne Referenz auf Achashverosh, dort meint man auch HaKadosh Baruch Hu, also nur andeutungsweise. Die ganze Megille, völlig zufällig, alles geht mit natürlichen Dingen zu. Aber die Megille, das Wort Megillah, heißt aufdecken, Megale, sind dieselben Buchstaben, trifft auch für die anderen vier Megilles zu. Was will HaKadosh Baruch Hu? Damit geben wir bereits einen Teil der Antwort. HaKadosh Baruch Hu sagt, ich muss mich verstecken, seit damals. Aber ich will, dass du mich entdeckst. Und wie können wir ihn entdecken? Indem die Umstände derart absurd sind, darauf kommen wir in einem Moment, dass man sich fragen muss, wie kommt das? Und die Antwort ist, das kommt, weil HaKadosh Baruch Hu dahinter steckt. Und weil es eben nicht zufällig ist, weil es nicht einfach so passiert ist. Denn einfach so würde es nicht passieren. Das kann gar nicht passieren. Es ist weit weg von jedem Zufall. Gehen wir da ein bisschen in die Tiefe. Was ist Homon? Homon min ha-Teuro min ha-Ein, sagen Chazal ha-Min ho-Eitz, asher zivisich ol-Wilti achol mimenu ocholto. HaKadosh Baruch Hu fragt den Adam nach seiner Sünde, hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir befohlen habe, nicht zu essen? Moment, was geht da ab? Also, Adam Rishon hat diesen Chet, diese Sünde gemacht. Chavo hat sie verabreicht, wie immer dort die Tatsachen waren. Und jetzt hat er plötzlich eine Erkenntnis und er versteckt sich. Vor wem versteckt er sich? Vor HaKadosh Baruch Hu. Aber Moment, wir haben immer, auch hier wiederum, die geusche Anschauung, Entschuldigung, wenn ich das so betitle, dass wir größer sind wie die Neandertaler, die wussten doch nicht, was läuft. Sie stammen ja von einem Affen ab und dann kam irgendwann der Pithecanthropus erectus und dann und so weiter und so weiter. Also die früher, die wussten gar nichts. Bei uns war es nicht so. Oder Morishon war die Kreatur, die HaKadosh Baruch Hu am nächsten stand von allen, die es überhaupt je gegeben hat. Er war Maase Yitzir Kapov. Er war das Produkt von HaKadosh Baruch Hu direkt. Hat gesprochen mit HaKadosh Baruch Hu. Sah das Gan Eden. Dieser Mensch soll sich plötzlich verstecken. Das fällt ihm eigentlich ein. Vor wem versteckt er sich? Und HaKadosh Baruch Hu fragt ihn, Ayeko, wo bist du? Ayeko sind dieselben Buchstaben wie Echo. Nebuch, jetzt ist etwas passiert. Echo ist der Beginn von Megillas Echo, von unserem Churban, von der Zerstörung von Beis HaMikdash. Das Sefer, das sich damit beschäftigt, beginnt mit dem Wort Echo. Akrechts, Nebuch, man weint. Ayeko, wo bist du? Moment, HaKadosh Baruch Hu fragt ihn, wo er ist. HaKadosh Baruch Hu weiß denn nicht? Und es geht weiter. HaKadosh Baruch Hu fragt ihn, Hamin ho Eitz. Hamin ist so ein Fragewort von, Fragezeichen. Hast du von diesem Baum gegessen? HaKadosh Baruch Hu weiß es nicht. Natürlich weiß HaKadosh Baruch Hu, was er getan hat. Rashi bemerkt, auf einfache Art und Weise, Likone ist immer bedworen. Das war um eine Diskussion mit Adam zu eröffnen, um mit ihm zu sprechen. Aber es geht noch tiefer. Was hier passiert ist, etwas ganz Monumentales. Es hat hier ein Gap gegeben, eine Lücke, einen Abstand zwischen Adam und HaKadosh Baruch Hu. Dieser Abstand, das wird aufgebracht ins Forum, war von Adam sogar durchaus gewollt. Er meinte, es ist Shem Shemaim. Er sagte HaKadosh Baruch Hu, was mache ich hier im Gan Eden? Ich kann nicht näher kommen. Also, was will ich tun? Klein bisschen Abstand, damit ich diesen Abstand überwinden kann und diese Avoide, diese Arbeit, das ist das, was ich erreichen möchte. Und er isst von der Frucht. Und der Abstand ist monumental. Der Abstand ist nicht mehr zu überwinden. Und was passiert jetzt? Es passiert so, und das muss man hinhören. Hier ist die Geburtsstunde von Homon. Hier ist die Geburtsstunde von Amolek, von dem Gedankengut. Natürlich, die Person Amolek kam erst viel später. Vom Gedankengut. Was ist das Gedankengut? Haben Sie sich mal überlegt, warum der Eitz Hadas Tov Voro nicht einfach Eitz Hora heißt? Was hat da das Tov verloren? Eitz Hadas, der Baum vom Wissen, von Gut und Schlecht. Das müsste doch eigentlich sein, der Baum vom Wissen des Schlechten. Nicht vom Guten. Was hat er das Gute verloren? Die Antwort ist, wir haben ein völlig falsches Konzept. Es geht nicht darum, dass hier erst das Schlechte erschaffen wurde. Das gab es schon vorher, denn sonst hätte die Schlange keine Chance gehabt, den Odom zu verleiten. Die war ja schon da, es war extern, es war aber vorhanden. Und es war klar, das ist schlecht, das ist gut. Das, auch wiederum eine solche Lektion, wo das Wort das zum ersten Mal vorkommt, ist dein Eitz Hadaa auf Teufelro. Und wo es zum zweiten Mal vorkommt, ist bei jeder Odom es Ishtoi. Jeder ist der, das ist eigentlich die intimste Einheit von zwei, in dem Fall Körpern, die man sich vorstellen kann. Die Intimität zwischen Mann und Frau wird mit das betitelt. Weil jeder, HaKadosh Baruch Hu, weil jeder Elohim in Mitzrayim, HaKadosh Baruch Hu, erfasste die intimste Existenz von Klal Israel, was dort eben schiefgegangen ist. Jeder ist die Vereinigung, das ist die Vereinigung von zwei Objekten, dadurch, dass sie sich total verstehen, dass sie eins werden. Das Einswerden, das ist das. Eitz Hadaas Tov V'ro ist die Vereinigung von Gut und Schlecht. Seit damals gibt es nichts mehr Gutes ohne mindestens eine Prise, eine Möglichkeit von Schlechtem. Und es gibt auch nichts Schlechtes ohne eine Prise von Gutem. Denn wenn der Eitz wäre nur gewesen, der Eitz Hora, kein Problem. Stell ihn in eine Ecke, baue ein Zelt darum herum, schließe es ab, erkläre es als Option. In irgendeiner Form kann man darum herum kommen. Aber Eitz Hadaas Tov V'ro, der Eitz der Konfusion, dieser Baum der Verwirrung, wo überall ein Zweifel ist, das schlecht, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, hat doch da noch einen guten Gedanken, ich kann ihm etwas Gutes abgewinnen. Dieses Floskel hört man ja oft. Oder es ist gut, nur so ganz gut ist es auch nicht. Vielleicht hat er sich gemeint, vielleicht hat er das Geld gemeint. Und das geht ja bis in die heutige Zeit. Wenn wir mal schauen, wie die Berichterstattung über Terrorismus ist, dann heißt es immer, ja, Terrorismus ist schlecht, aber sie waren arm, sie waren reich, sie waren dies, sie waren jenes. Und darum hat es einen, probieren sie auf diese Art, sich Gehör zu verschaffen. Was ist das für eine Aussage? Das ist genau die Aussage von Eitz Hadaas Tov V'ro. Etwas, das uns allen klar ist, 100%, es ist schlecht und trotzdem kommt man dazu, aber, vielleicht doch. Das ist die Geburtsstunde von Homer. Und was da passiert ist, HaKadosh Baruch Hu kommt zu dem Odom HaRishon, man muss sich das vorstellen. Odom HaRishon, der größte Schlag in seinem Leben. Er realisiert, was er angestellt hat. Er realisiert, eure Wünsche, nimm mich doch zu dir, mach ungeschehen, was ich jetzt gerade getan habe. Und HaKadosh Baruch Hu kommt und sagt ihm, Ayeko, wo bist du? Was heißt das? Du wolltest die Regeln spielen von dem Gap, von dem Abstand. Ich spiele mit. Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Du bist nicht mehr dort, wo du vorher warst. Und HaKadosh Baruch Hu geht weiter und sagt ihm, Hanin Ho'eitz, du willst die Regeln der Welt so spielen, dass es nicht mehr klar ist, was ich, HaKadosh Baruch Hu, weiß. Okay, Gesundheit. Du machst die Regeln auf dieser Welt. Nicht HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu korrigiert. Aber die Regeln, die machen wir Menschen. Die machen wir. Und Odom HaRishon hat damit begonnen. Er hat die Regel gemacht, Hanin Ho'eitz. Das hat Odom HaRishon ihm über das Klarste. Es war absolut glasklar, kann er ihn fragen, Hanin Ho'eitz. Hast du von diesem Baum gegessen? Wo bist du? Wer bist du? Alles Fragen, die wir kennen. Wir sollten es eigentlich wissen, wo wir sind. Wir sollten wissen, wer wir sind. Und trotzdem ist diese Frage aufrüttelnder wie je. Und jetzt kommt ein solcher Homer. Wer ist dieser Homer? Also das ist die Geburtsstunde von Homer. Die Geburtsstunde von Zweifel, die Geburtsstunde der Vermischung von Gut und Schlecht, die Geburtsstunde der Welt, wie wir sie heute gar nicht klarer haben könnten. Schauen wir nur mal die Finanzkrise an. Was ist gut? Was ist schlecht? Was passiert morgen? Konfusion. Ganz einfach Konfusion. Wir sind heute in einer Zeit, wo nicht einmal mehr die Besserwisser wissen, was besser wäre. Die auch nicht mehr. Moment. Jetzt schauen wir uns mal den Homer an. Dieser Homon ist eigentlich eine Witzfigur. Was war er? Chazal berichten, er war ein Coiffeur, kannte den Mordechai übrigens von alter Zeit. Und Chazal erzählen uns, er war ein Garner unter anderem. Er hatte den Auftrag vom König, ein Heer anzuführen, wie Mordechai auch übrigens. Das ist der eine Medrash, der andere Medrash zitiert es ein wenig anders. Und er hat den Sold verprasst. Er hat den Sold aufgegessen. Und jetzt kommt es zu einer Meuterei. Die Soldaten wollen den Sold. Und der Haman ist in äußerster Lebensgefahr. Und kommt zu Mordechai und sagt ihm, hilf mir aus. Und der Mordechai sagt ihm, unter bestimmten Bedingungen. Der Medrash ist auf verschiedene Art vorhanden. Auf jeden Fall, die Bedingung war am Schluss, Eved Haman le Mordechai. Haman gilt als Eved, als Knecht, als Sklave von Mordechai. Alles, was Haman hat, gehört Mordechai. Und Mordechai besteht darauf, dass hier eine gesäubertes Kaka gemacht wird, also Tätowierung, in Homans Bein, wo darauf steht, Eved Haman le Mordechai. Haman ist der Knecht von Mordechai. Er gehört, alles was er hat, gehört Mordechai. Er war, nach anderen Schittes, war es irgendwie mit Mordechais Körper verbunden, aber das ist sehr schwer zu verstehen, weil gesäubes Kaka-Tätowierungen bei uns verboten sind. Auf jeden Fall, diese Schitte existiert, es war auf dem Bein von Mordechai, von Haman. Und jedes Mal, wenn Haman vorbeireitet beim Schar HaMelech, zieht Mordechai dieses Bein. Du meinst, du bist der Größte. Aser Salof in Kikar Kesef, du hast unglaubliches Reichtum. Gehört alles mir. Und Haman platzt. Das Ganze gehört ja nicht einmal mir, solange ich diesen Juden hier am Tor des Königs sitzen sehe. Und er geht aus dem Kehlen, wie man sagt im Jüdisch. Er kann nicht mehr. Und er will diesen Mordechai bei lebendigem Leib. Haman, eine Witzfigur. Es ist bizarr. Ein Schnorrer, ein Psychopath. Er kommt auf ganz verschlungenen Wegen zu einer unglaublichen Macht und hat ein einziges Ziel im Kopf. Ein einziges. Er war weder ein Stratege, er war ausgekocht natürlich, außerordentlich clever in der Art, wie er seine Ziele erreicht hatte. Aber für das Land ein Ziel. Die Vernichtung der Juden. Lahashmit, Laroik, Ularbeit, Eskol HaYehudim, und damals war es Eskol HaYehudim, weil es die Juden nur unter der Macht von Achashverosh wohnten. Es gab also kein Land, es gab kein Amerika auf der anderen Seite, wo Juden noch sein konnten oder irgendwelche anderen Länder. Alle Juden befanden sich unter der Herrschaft von Achashverosh und dieser Haman macht dieses Dekret. Man muss sich diese Situation vorstellen. Warum kommt er zur Macht? Es ist absurd, es ist bizarr, dass ein solcher Mensch so etwas tun kann. Und Mordechai schlägt Alarm. Grausamer Alarm. Macht einen Riesenlärm. Und bringt dazu, dass Esther zum König geht, dass man Tschuwe tut, dass man lernt, dass man 3 Tage fastet, am Pesach und so weiter. Und die Juden tun Tschuwe. Und das Ende ist nach Abrechu. Tönt diese Geschichte zumindest in ihrem Anfang nicht bekannt? Es ist für mich ein besonders berührender Punkt hier in München, über diese Geschichte zu sprechen. Vor noch nicht allzu langer Zeit gab es einen gewissen Adolf. In der Megille ist der Name auch erwähnt. Einer der Söhne von Haman hieß Adalfoin. Und Adalfoin ist sicher derselbe Name wie Adolf. Da habe ich keinen Zweifel. Der damals wurde gehängt. Aber vielleicht hat einer der anderen Söhne von Haman hat dann seinen Enkel nach diesem Adolf benannt. Also Adolf kommt vor in der Megille. Und da kommt ein Adolf und da gibt es 80 Millionen Deutsche. Und er erzählt ihnen, was wollen wir hier? Ein Reich von Ariern, blond, blauäugig, groß gewachsen. Moment mal, was ist er? Dunkelhaarig, dunkeläugig, klein gewachsen. Und eine Witzfigur, da müsste man doch, man müsste platzen vor Lachen. Was spinnst du eigentlich? Was machst du hier? Die kultivierteste Nation der Welt. Was sieht man dahinter? damals.
Damals war einmal ein
Kontrolle. Was sieht man dahinter? Und der Mensch kommt im Grunde genommen mit einem Ziel. Und er deklariert es sogar im Voraus. Die Vernichtung der Juden. Die Vernichtung der Juden. Jeder Jid müsste es doch, das läuft doch kalt den Rücken hinunter. Was will man da von uns? HaKadosh Baruch Hu steckt doch dahinter. HaKadosh Baruch Hu spielt nach unseren Regeln. Er hat sich versteckt. Aber er will, dass man ihn sieht. Wie sieht man ihn? Indem die Situation derart bizarr ist, derart unmöglich, derart unglaublich, dass man sich fragt, hey, Moment mal, was passiert da überhaupt? Das ist Homon, das ist Amolek und das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, dahinter zu sehen. Und bei Shaul HaMelech war übrigens genau dasselbe wie bei Odom HaRishon. Ein klein bisschen Gap wollte er. Einen kleinen Abstand, um diesen Abstand zu überspringen. Wir wissen, wenn Moschiach kommt, dann wird es gewissermaßen langweilig. Weil wir keinen Yetzer Hara mehr haben. Wir können gar nicht mehr anders. Auch die Völker der Welt können nicht mehr anders. Denn der Gilui ist so offen, dass man nicht einmal mehr Balei Tshuva annimmt. Jetzt kommst du. Jetzt musst du nicht mehr kommen. Jetzt ist es allen klar. Komm vorher. Und ich kann da nur erinnern, Ramosche Soloveitschik hat vor allem in der letzten Periode seines Lebens die Schulung häufig beendet mit einer Bemerkung, nur lange kommt Tshuva, wie lange wir kennen noch. Es ist nicht so sicher, wie lange wir noch Tshuva tun können. Im Moment leiden wir unter Amolek. Was ist Amolek? Und was für einen Amolek müssen wir loswerden? Wir müssen den Zweifel loswerden. Neben der Sicherheit hat Zweifel keinen Platz. Das geht nicht. Sicherheit mit ein bisschen Zweifel. Noch ein bisschen Zweifel. Wenn ein bisschen Zweifel vorhanden ist, dann bin ich nicht sicher. Und wir benutzen die Floskel. Ich bin sicher, ich kann es dir sagen, nur deshalb, weil wir gar nicht so sicher sind. Weil es ja auch anders sein könnte. In dem Moment, wo es ganz sicher ist, haben wir keinen Zweifel mehr. Und ich glaube, das ist auch in den Zforen wird gebracht, dass Amolek die einzige Existenz ist, die nirgends eine Nekude von Ruchnis hat, die nirgends einen Punkt von Geistigkeit hat, einen Punkt von Kedusche, den man hinüberretten könnte, wenn Moschiach kommt. Deshalb hört es einfach auf und es geht noch weiter. Was wollte Amolek? Was will Amolek? Sie wollen die Vernichtung der Juden. Sie wollen unsere Vernichtung. Und zwar total und ganz. Jetzt wissen wir aber, die Welt ohne Tora hat keine Existenz. Denn die Welt ist nicht einfach da und die Tora beschreibt die Welt. Sondern die Welt ist die Projektion auf eine Wand von Tora. Das herunterskalierte, das Genmaterial ist in der Tora. Wenn ich einem Menschen seine Gene wegnehme, ist ganz klar, er existiert keine Sekunde mehr. Er existiert nicht mehr. Die Welt existiert dann nicht mehr. Das sagen uns Chazal im Leubris, Jöimon Volayo, Kuke Schmeibo oder Zoisonti. Wenn die Tora nicht vorhanden ist, dann fällt die Welt auseinander. Es gibt sie einfach nicht mehr. Nun, Tora ohne die Träger von Tora, ohne die Juden, ist nicht möglich. Wir sind die Träger von Tora und unser Auftrag ist, dieses Gap zu schließen, diesen Zweifel aus der Welt zu schaffen. Nun, wenn wir jetzt den Kreis schließen, was wollte Amolek? Amolek wollte, dass wir nicht mehr existieren. Wenn wir nicht mehr existieren, existiert, sorry, auch Amolek nicht mehr. Denn die ganze Welt existiert nicht mehr. Nun, was er erhält am Schluss, Amolek? Genau das, was er eigentlich wollte. Er wollte ja aufhören zu existieren. Mit einem ganz kleinen Unterschied. Wir sind immer noch da. Wir müssen es aber fertig bringen, den Zweifel aus der Welt zu schaffen. Das ist für Amolek, ist es Meguras Roshahite Voyeu. Die Furcht des schlechten Menschen ist genau das, was er am Ende erhält. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Mido Keneget Mido. Maß für Maß. Er erhält genau das, was er eigentlich wollte, was er eigentlich tun wollte. Das ist Amolek. Aber wie gesagt, die physische Sorge ist nicht unsere Sorge. Wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Wo wir zu tun haben, ist, diesen Zweifel aus der Welt zu schaffen. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Arbeit. Wie kann ich dazu beitragen, ich selbst, jeder von uns, wie kann ich dazu beitragen, die Sicherheit zu haben, Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich suche, selbstverständlich. Jeder macht seine Fehler, aber man sucht. Wenigstens das Suchen hilft schon, um den Zweifel zu verringern. Das Ganze ist ja nicht diskret und ist nicht digital, also es ist nicht nur 1 oder 0, sondern es ist ein Prozess. Es ist ein analoger Prozess, den Zweifel aus der Welt zu schaffen. Und genau deshalb heißt Purim Purim, denn die Essenz von Purim ist genau dieses Los. Komm on, seine ganze Philosophie war, wie kann ich Zweifel in die Welt bringen? Ah, Tippi-Pur, wieder ein Los. Ja, ist zufällig, zufällig im Adol, zufällig am Pesach, alles zufällig. Zufällig, er ist zufällig, er war ein Affe und jetzt ist er ein Mensch, zufällig. Man, just wait long enough. Wenn du genug lang wartest, dann passiert es schon irgendwie. Das ist Amolek. Wir machen aus dem Purim, wir verschrecken uns, wir verstellen uns, wir laufen mit Masken rum. Was ist die Idee? Die Idee ist, darauf aufmerksam zu machen, dass die Maske nur dazu da ist, um dahinter zu sehen. Wir sind ja immer interessiert daran, herauszufinden, was ist dahinter, was steckt dahinter, was ist unsere Aufgabe. Hat er gesprochen zu sehen, hat er gesprochen, versteckt sich, aber er versteckt sich nie ganz. Er schafft bizarre Situationen, die uns dann plötzlich bei genauerem Hinsehen klar machen, hey, Moment mal, mit natürlichen Dingen geht das nicht mehr zu. Und das ist eigentlich das, womit ich schließen möchte. Ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, die verwirrender nicht sein könnte. Die Nationen der Welt wissen nicht mehr wohin. Die Bedrohungen hat man nicht im Griff. Das Finanzsystem fällt auseinander. Und zwar total. So weit, will man investieren? Man weiß nicht wo. Will man nicht investieren? Man weiß nicht, ob das Geld morgen noch etwas wert ist. Man geht zu den größten Banken im Staat und weiß nicht, ob die morgen noch da sind. Alles, was man früher für Beton gehalten hat, erweist sich plötzlich als Styropor oder nicht mal das, als Schaumgebinde. Von mir aus, wir haben das Beispiel erhalten vor noch nicht allzu langer Zeit, wie ein Reich, Russland, vor dem sich die ganze Welt geschreckt hat, plötzlich in sich zusammenfällt. Dort war es vorstellbar, dass auch das Schlechte so in sich zusammenfällt. Wir haben heute eine Zeit, wo mir auch Rav Moshe betont hat, wir müssen wissen, das hat er mir gesagt im Jahr 1990, jeder kann es nachvollziehen, sind unterdessen ein paar Jahre gegangen, es gibt jetzt keine Ruhe mehr. Wir sind praktisch im Final, im Endanflug auf das, worauf wir seit 2000 Jahren warten. Was das für uns bedeutet, ich weiß es nicht. Und es ist auch völlig irrelevant. Wir haben das zu tun, was wir zu tun haben. Nämlich uns zu beschäftigen in irgendeiner Form, direkt oder indirekt, mit dem, wofür wir geschaffen sind, für Torah, mit dem, wofür die Welt geschaffen ist, mit Chesed. Und das sagen uns Chazal, was soll ein Mensch tun, dass er von diesen Wehen der Moschiach-Zeit gerettet wird und nicht kaputt geht. Wir sehen das heute. Diese Konfusion, die führt zu Selbstmorden. Der Chef von der Bank Bär hat sich umgebracht und noch viele andere, weil sie einfach nicht mehr weiter wissen. Wie rette ich mich davon? Ja, es wird beteuro, und wie mir das versorgen. Das ist ein Chazal ganz, ganz einfach. Und da möchte ich zum Abschluss einen Medrisch zitieren, einen meurigen Medrisch. Omer Rabbi Yitzchok, sagt Rabbi Yitzchok, Shono, Shemelech HaMoshiach Nidleboi, das Jahr, in dem der Melech HaMoshiach kommt, Kol Malchei Umoi So Oilom Misgoim Sebese, sind alle Regierungen in irgendeiner Form gegeneinander. Die einen, die anderen, alle. Melech Poras Misgoim, Melech Arvi, der Perser chattet sich mit dem Araber, wo Heulech Melech Arvil Aram, Litel Eizemehem, und der Araber geht zu Aram, wer immer das ist der Fantasie freigestellt. Wo Heulech Melech Prosu Machi des Kol Oilom. Und der Perser geht und macht die ganze Welt kaputt. Wo Chol Umois Ho Oilom, Misrashim, Umisbalim, Venäuflim Alpenee. Und alle Nationen der Welt sind in Unruhe und fallen auf ihre Gesichter, wie Echol Oisom Zirim Kezirei Leder. Und es erfasst sie ein Schmerz wie der Schmerz von einer gebärenden Frau. Wie ich freue. Und was machen wir Juden? Misrashim und Misbalim. Wir haben auch Angst. Wir haben genau die gleiche Angst. Wohin können wir noch gehen? Uns hat niemand lieb. Jeder chattet sich mit uns, wir sind überall gewissermaßen persona non grata, auch wenn sich die heutigen Zores nicht direkt gegen uns richten. Trotzdem, wir haben Angst, wohin können wir noch gehen? Der Eumelohem kommt auch gesprochen und sagt ihm, Bonai, meine Kinder, altis Jogu, habt keine Angst. Kol Masche Osisi, Loi Osisi, Elo Bishwilchem. Alles, was ich getan habe, habe ich nur wegen euch getan. Mit ne Maten Missionen. Warum habt ihr Angst? Altiro, habt keine Angst. Die Dias, Mangu, Lachem. Die Zeit von eurer Lösung ist gekommen. Und ich glaube, das ist die Quintessenz. Für uns, was für uns drin liegt, ist den Zweifel zu beseitigen. Eine gewisse Sicherheit zu erlangen, durch Lernen, durch Verstehen, durch Graben, durch Reden, durch Chesse, durch Torah, jeder auf seiner Madrege. Wir sind ganz einfach. Es beginnt mit ganz einfachen Mitteln. Diese Sicherheit gibt eine innere Sicherheit, was sich da draußen tut. Im Grunde genommen ist es mir egal. Ich weiß, wo ich hingehöre, ich weiß, wo wir hingehen als Klau und ich weiß, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht genau wann, wir wissen nicht genau, wie es aussieht. Das hat mir auch Rav Moshe schon mal gesagt, das ist völlig irrelevant. Völlig irrelevant. Kein Gedanken daran verschwenden, das ist verschwendete Zeit. Wir haben hier und now, wir haben unsere Aufgabe, die wir zu erledigen haben. Packen wir es an, Purim ist vor der Türe, wir können am Purim außerordentlich steigen und ein paar Zweifel beseitigen. Ich freue mich.